Sie sind Journalistin und Sie haben auch zahlreiche Dokumentationen produziert, unter anderem zu den Themen Frauen und der Islam. Wie verstehen Sie in Ihrer Arbeit auch Ihre Rolle, wenn Sie so Dokumentationen erstellen? Also verstehen Sie sich als Journalistin oder als Filmregisseurin? Lässt sich das eigentlich überhaupt kategorisieren?
Naja, in erster Linie bin ich natürlich Journalistin, so. Und das ist immer ein journalistisches Interesse, sage ich mal, was mich antreibt, so. Und eine Neugier, die ich irgendwie habe. Und da gehe ich natürlich auch irgendwie sozusagen so vor, dass ich mich in die Themen einlese, die mich interessieren. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel bei dem Film Der Islam der Frauen, da habe ich dann mich reingelesen, was für eine Tradition es eigentlich über den islamischen Feminismus gibt, also in Nordafrika, Ägypten und Asien. Dann habe ich zum Beispiel eine Recherchereise ganz klassisch unternommen mit vielen Frauen, dann halt auch in Tunesien, Marokko, Oman, Libanon, aber auch in Frankreich gesprochen. Und dann habe ich mich in Deutschland, also ich hatte ja auch für den Film eine deutsche Interviewpartnerin, das ist die Sineb El Masra. Die hat ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, Emanzipation im Islam. Das habe ich bereits in der Vorbereitung gelesen. Das hat mir einen sehr guten Überblick auch nochmal verschafft. Und dann habe ich mich halt irgendwann für bestimmte Frauen entschieden und habe halt gedacht, okay, ich gucke mal in diesem Land und in diesem Land. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn man so ein großes Thema, sage ich mal, angeht, es gibt nicht die muslimische Welt, es gibt nicht die muslimische Frau, es gibt halt verschiedene Länder und jedes Land hat natürlich seinen eigenen historischen Hintergrund, das muss man auch immer nochmal berücksichtigen und jede Frau hat natürlich auch ihre eigene Sozialisation so, ne? Und mein Grundinteresse, warum ich mich eigentlich jetzt auch mit dem neuen Film muslimisch-modernen Frauen auf der arabischen Halbinsel irgendwie, warum ich den zum Beispiel auch entwickelt habe, ist, ich habe es irgendwann wahnsinnig gestört, dass es immer so viele Vorurteile gegen muslimische Frauen gab. Und dass immer dieses Ding kam, wer an Frauen im Islam denkt, es ist immer dieses Erste, die Unterdrückung der Frau. So. Statt zu sehen, vielleicht sind unsere westlichen Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit gar nicht so eins zu eins auf die islamische Welt zu übertragen. Das ist das Erste. Und ich sage jetzt mal, wir westlichen Frauen gucken immer nicht auf Augenhöhe und sehen gar nicht, was tun die Frauen da eigentlich, was passiert bei denen, was ist deren Ansatz, ihr Weg in die Emanzipation. Vielleicht ist es ein anderer als unserer und trotzdem kann es ein ganz selbstbestimmter und empowerter sein. So, ne? Und das finde ich halt irgendwie ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich gehe ran erstmal journalistisch und dann ist es aber natürlich halt auch immer als Mensch, der sich reflektiert, auch immer dieser Blick, wie gucke ich sozusagen auf die anderen in Anführungszeichen so, ne? Und kann ich immer meine Vorstellung eins zu eins übertragen? Und gerade in diesem Themenbereich, sage ich mal, Islam, Feminismus, Frauen, kann man das halt nicht meiner Einschätzung nach so, ne?
Sie haben eigentlich auch zum Teil schon meine nächste Frage mit beantwortet. Ich würde sie aber dennoch trotzdem nur stellen, weil ich nicht weiß, ob das auch vollständig ist. Nämlich, wie sind Sie dazu gekommen, diese Dokumentation über Frauen und den Islam zu machen? Gab es da ein Erlebnis, was Sie sagten, okay, jetzt möchte ich dem nochmal auf den Grund gehen? Oder was treibt Sie an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Naja, ganz viel sind Vorurteile und Ressentiments, die ich hier erlebe, Muslimen gegenüber so. Das behagt mir nicht. Das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben möchte. Ich habe auch keine Lust auf diesen Rassismus in unserer Gesellschaft. Das ist einfach nicht so, wie ich mit Leuten sein möchte. Und ich habe halt immer so gedacht, wie kann ich letztendlich den Leuten hier in Deutschland oder auch in Europa zeigen, dass es halt auch andere Konzepte, Lebenskonzepte gibt. So. Und dann bin ich halt losgelaufen. Ich sag mal, es gab sowas wie so eine Initialzündung im Rahmen von Dreharbeiten 2017, die ich für Arte gemacht habe. Da bin ich in den Oman auf der arabischen Halbinsel, habe ich den Film dort gemacht. Und als ich zurückkam, haben mich ganz viele Freundinnen und auch Kolleginnen gefragt, musstest du dich bedecken? Konntest du da überhaupt alleine herumlaufen? Kann man als Frau überhaupt freiwillig in so ein Land reisen, so. Und die Antworten waren halt schnell gegeben. Ich musste mich nicht bedecken. Ich war gekleidet wie in Deutschland und ja, ich konnte mich auch frei bewegen. Und was ganz spannend war, selten habe ich mich in einem Land so sicher als Frau gefühlt und vor allen Dingen respektiert gefühlt. Mir ist natürlich auch total klar, dass das nicht alles ganz einfach ist. Also zum Beispiel in meinem Film muslimisch modern Frauen auf der arabischen Halbinsel da beschreibe ich ja auch so ein bisschen die Schattenseiten, die es halt auch für die Frauen in einigen Ländern gibt und was da halt auch ganz weit weg ist noch von einer Gleichberechtigung oder wo halt auch die Frauen per Gesetz sehr eingeschränkt sind. Aber ich finde schon, dass man auch einfach sehen muss, was sich auch verändert hat. Es gibt eine neue Generation von Frauen. Ich glaube, eine ganz große Rolle, das thematisiere ich ja auch in muslimisch modernen Frauen auf der arabischen Halbinsel, haben die sozialen Medien gespielt. Die sozialen Medien sind sozusagen für die Frauen halt auch eine Form der Sichtbarmachung. Es gibt wahnsinnig viel Influencerinnen, die jetzt da nicht nur irgendwelche kosmetischen Tutorials machen, sondern halt auch ihre Meinung kundtun und auch Dinge anprangern, zum Beispiel über sexuell Harassment, also sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung von Frauen in Ägypten oder so. Da nutzen die sozialen Medien wahnsinnig viel, um Täter zum Beispiel halt auch öffentlich zu machen, um nach Tätern zu suchen, um den Frauen auch so einen Raum zu gehen über Erfahrungsaustausch und so weiter. Und ich finde wirklich in den letzten 10 Jahren irgendwie hat sich doch viel in der Region getan. Ich denke auch, dass die Frauen in der arabischen Welt, was auch von Tunesien über die Levante bis auch auf der arabischen Halbinsel das betrifft, der arabische Frühling hat da sicher auch eine große Rolle mitgespielt. Das jährt sich jetzt ja auch gerade die 10 Jahre, dass die Frauen auch einfach aufgestanden sind. Die haben viel aufgrund eines Leidensdrucks natürlich auch für ihre Rechte gekämpft. Und da hat sich doch auch für die Frauen eine Menge bewegt, würde ich sagen. So, ne? Es gibt natürlich einfach per Gesetz noch Sachen, die ganz, ganz schwierig sind. Es geht um Vormundschaft, dass Männer immer noch sagen dürfen, wer wann wie wo reist in einigen der Länder. Es geht ums Erbrecht. Frauen sind da deutlich benachteiligt zu den Männern. Und ich glaube, diese Erkenntnisse, die ich irgendwann hatte und diese Sicht, die möchte ich auch gern meinen ZuschauerInnen vermitteln. So, ne? Das ist mir einfach wichtig. Ich sage immer ganz oft in so Vorgesprächen, I see myself as a bridge builder. Ich sehe mich selbst als eine Brückenbauerin. Und das ist das, was ich halt auch versuche, irgendwann Film zu machen. So, ne? Irgendwie wieder so den Weg zurück. Ich habe die Möglichkeit, dahin zu reisen. Und ich bringe praktisch meine journalistischen Erfahrungswerte in meine Filme, weil es meine Profession ist sozusagen, und bringe das halt hier zurück nach Europa. Und damit wir alle vielleicht irgendwann denken, Mensch, das habe ich so noch nie gesehen, so, ne? Und wir uns halt auch dann wieder anders begegnen können, so, ne?
Feministinnen aus der arabischen Welt zu treffen und filmerisch zu porträtieren und zu begleiten, das genau haben Sie in Ihren beiden Dokumentationsfilmen Muslimisch Modern und Der Islam der Frauen gezeigt. Für die ZuhörerInnen, die den Film oder die Filme noch nicht gesehen haben, gibt es Wissen, das Sie von Ihren ProtagonistInnen mitgenommen haben und das Sie persönlich auch bereichert hat?
Ja, wahnsinnig viel. Also ich habe unheimlich viel mitgenommen. Ich glaube, eine der größten Erkenntnisse war, dass ich habe wahnsinnig gebildete Frauen getroffen. Und zwar nicht, weil die jetzt immer nur alle aus der Upper Class kamen und akademisch waren, sondern gerade was auch die Education angeht, die Erziehung, die Möglichkeit zu studieren und so weiter, da gibt es einfach mittlerweile sehr, sehr viel Möglichkeiten für die Frauen. Ich weiß nicht, 60% aller Studierenden im Oman sind weiblich. Es gibt immer mehr Förderprogramme auch für Frauen. In Tunesien, irgendwie auch nach dem arabischen Frühling. Es gibt ganz viel Programme, Projekte. Also ich habe unheimlich viel, also auch selbst mitgenommen, erstmal als Erkenntnis, wie viele Frauen dort sehr gebildet sind. Und das war mir auch wichtig, zum Beispiel in meinem Film Der Islam der Frauen, diesem Bild der ungebildeten Muslime, diesem Klischee auch entgegenzutreten. So. Deshalb, das war auch einer der Gründe, warum ich mich dort auch für Akademikerinnen unter anderem entschieden habe, mit denen ich dann auch gesprochen habe. Weil natürlich der feministische Diskurs ist natürlich generell auch ein akademischer. So, ne? Und dann habe ich mitgenommen unheimlich viel diesen Gedanken des Zuhörens, was ja auch hier in den Diskursen um Rassismus auch ganz klares Thema ist, einfach mal hinsetzen. Wir als Weiße, in Anführungszeichen groß geschrieben, dass wir einfach mal zuhören. Und ich habe sehr viel von dem mitgenommen, wie die Frauen leben und was für die Frauen dort wichtig ist, was anders ist, als was bei mir wichtig ist. Und trotzdem haben die Frauen ihren eigenen Weg in der Emanzipation gefunden. Ich kann mal ein Beispiel aus dem Oman sagen. Durch die Strukturen dort sind die halt ökonomisch von ihren Familien abhängig. Das ist etwas. Und da kann man nicht einfach sagen, ach Gott, die Familie ist konservativ, das passt mir einfach nicht, ich ziehe aus und mache mein eigenes Ding. Selbst wenn das möglich wäre, weil man im Oman auch alleine als Frau leben kann. Aber trotzdem gibt es eine gewisse, also wenn ich noch nicht verheiratet bin zum Beispiel oder noch was, was ich Studierende bin oder so, bin ich ja noch in gewisser Weise auch noch abhängig von den Finanzen. So, und da muss man halt einfach auch gucken. Und Familie spielt eine große Rolle. Das ist anders nochmal, als es bei uns ist. Und das habe ich auch mitbekommen. Da ist dann diese Trennung und sich von der Familie zu emanzipieren, wenn die Familie zum Beispiel dagegen ist, dass die Frauen sich emanzipieren. Der Schritt ist noch ein anderer. Und das muss man halt auch so ein bisschen begreifen und verstehen und auch respektieren und nicht sagen, ja, dann mach doch einfach das und das, wie man das bei uns vielleicht machen würde. Das geht nicht. Die Frauen haben ihren eigenen Weg, ihr eigenes Tempo und wir haben nicht das Recht. Wir können gerne zuhören, wir können daraus lernen, wir können auch Anmerkungen sein, wir können ein Ally sein, also auch jemand, die unterstützt, die an der Seite steht. Aber letztendlich ist es die Sache, die Selbstbestimmung der Frau zu entscheiden, wann sie wie, wo, was macht. Und ich meine, es ist generell so, ob nun Muslimin oder nicht Muslimin, so, ne? Und das finde ich halt einfach ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch ganz viel von gelernt, mich selbst einfach auch zurückzunehmen. Das war, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse, die ich hatte. Und auch, dass es Dinge gibt, die Frauen dort sind oft sehr feminin angezogen, mit den Abayas, mit auch dem Accessoire. Man muss nicht da ein Kopftuch tragen. Teilweise wird auch ganz viel dieses Tuch immer abgenommen, wieder aufgesetzt. Das ist so ein bisschen auch so was Verspieltes, nenne ich jetzt mal. Und auch da Selbstbestimmung, ganz klar. Es muss die Frau für sich selbst entschieden haben, sonst ist das nicht gut. Gehen wir jetzt erstmal davon aus, die Frau hat das für sich selbstbestimmt entschieden. Dann ist es halt auch sowas genau wie die Abaya, ne? Das ist jetzt nichts, damit gehe ich jetzt nicht irgendwie auf die Ernte oder so, wenn ich so einen fließenden langen Mantel anhabe. Es hat aber auch was ganz Feminines. Man kann damit halt auch kokettieren. Es hat auch was von Weiblichkeit. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das finde ich, da könnten wir Frauen hier manchmal auch von den Frauen dort was abgucken, wie mit Weiblichkeit umgegangen wird, wie der Weiblichkeit gehuldigt wird, wie die Körper schön sind, die Haare irgendwie, wie man sich pflegt, wie man auf sich achtet. Wo ich halt auch gedacht habe, so wow, irgendwie, das finde ich was ganz Tolles. Also auch das habe ich mitgenommen, dass halt auch da drin Feminismus auch nochmal eine ganz andere Spielart sein kann, weil es gibt ja auch nicht den Feminismus, sondern es gibt die Feminismen und auch das nochmal eine ganz andere Spielart sein kann, als das, was wir immer denken, wie das halt zu sein hat.
In dem Film Der Islam der Frauen, da fand ich es sehr spannend. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Protagonistin hieß, aber dort wurde die Unterscheidung gemacht, dass da der Fokus von dem Feminismus auf der Selbstbestimmung statt auf der Gleichstellung steht.
Genau. Das ist sagt die Aisha aus dem Oman, die sagt das irgendwie. Also die sagt sozusagen, es geht nicht um die klassische Gleichstellung im eigentlichen Sinne, sondern es geht um Empowerment, also Selbstermächtigung, Selbstbestimmung. So, ne?
Es ist Ihnen der häufiger begegnet, beziehungsweise, oder wie ist der auch zu verstehen?
Ich glaube halt, Aisha spricht ja davon, dass nicht die Gleichstellung zum jetzigen Zeitpunkt das erste Ziel sein sollte, sondern dass es erstmal halt um dieses Empowerment geht, so, ne? Und also die Selbstermächtigung, die Selbstbestimmung. Und wir denken halt immer, wie Sie auch sagten, die Gleichstellung ist der einzige Weg und sie spricht halt von Selbstermächtigung, so, ne? Und für sie geht es halt darum, ihren eigenen Weg mit der eigenen Identität und dem eigenen kulturellen Background oder dem eigenen kulturellen Erbe zu finden, so, ne? Und das ist ja erstmal ihr Ansatz. Für uns ist das was uns jetzt mal komisch vorkommt, weil wir denken, ja, aber irgendwie, das muss doch so und so sein und in den und den Rhythmen und es geht dann auch um die gesetzliche Gleichstellung und warum fängt man damit an und so weiter. Und das ist das, was ich halt auch meinte, dass wir unseren westlichen Diskurs nicht immer eins zu eins auf andere übertragen sollten. Und sie sagt halt auch, oder das ist das, was ich halt auch bei den Frauen dann oft erlebt habe, dass es immer ist, guck sozusagen als Frau, wo du selbst gerade bist, an welchem Punkt und was ist dein erstes Ziel? Und natürlich gibt es übergeordnete Ziele und das sind zum Beispiel auch eine gesetzliche Gleichstellung. So, das geht dann auch zum Beispiel um dieses Erbrecht oder so, was den Frauen auch eine ganz andere Unabhängigkeit schaffen würde und so weiter und so fort. Um so eine Gesellschaft so zu verändern, muss man halt auch immer gucken, wie ist eigentlich das Tempo in dieser Gesellschaft? Wie ist eigentlich die Reformbereitschaft auch der anderen? All diese Dinge und auch Reformen, ich denke, das braucht halt einfach Zeit und das braucht sozusagen so Initialzündung. Ich glaube, dass in der Region ganz viel der arabische Frühling in seinen ganzen, sage ich mal, Wellen beigetragen hat. Tunesien hat einen Staatsfeminismus gehabt als 1956. Da kamen die Frauen der Bourguiba aus einem ganz anderen Background. So, als jetzt zum Beispiel 1970 das Sultanat Oman, was bis dahin von dem Vater des Sultans, der letztes Jahr verstorben ist, von dem Qaboos, was noch ganz versteckt war, was ganz geschlossen war, wo keiner hinkam und so weiter. Das heißt, da waren die tunesischen Frauen, sage ich mal, mit 1956 Staatsfeminismus Bougiba schon an einem ganz anderen Punkt als jetzt die omanischen Frauen 1970, wo die losgelaufen sind. So, ne? Und ich glaube halt, man muss diese Länder individuell betrachten, die jeweiligen Geschichten. Man muss auch sehen, dass dann irgendwie eine Reformbereitschaft in den jeweiligen Ländern halt besteht. Und die Frauen auch sich diesem Tempo halt anpassen. Und das ist natürlich nicht immer mein Tempo oder ihr Tempo oder wessen Tempo auch immer. Und ich glaube auch, dass für die Frauen es auch eine Ungeduld gibt so. Und auch viele Frauen natürlich da auch das Bedürfnis haben, irgendwie es muss schneller gehen, ich will schneller in meiner Gesellschaft was verändern oder so. Ne? Das ist ganz klar. Aber die Schritte sind da. Und Feminismus, und damit ende ich ja, glaube ich, auch den Film von meiner Kommentarseite in muslimisch-modern Frauen auf der arabischen Halbinsel. Feminismus ist dort nicht mehr wegzudenken. Und da gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Und das, finde ich, ist eigentlich was ganz Positives.
Feminismus ist ja auch in Europa nicht mehr wegzudenken. Welchen Einfluss haben denn auch das Wissen und die Erfahrungen der muslimischen Feministinnen, mit denen Sie gesprochen haben, welchen Einfluss haben die auch in Bezug auf ihre eigene Emanzipation?
Ich bin toleranter geworden. Also ich habe gemerkt, ich glaube, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich irgendwie so gedacht habe, die Art, wie ich meinen Feminismus lebe oder die Emanzipation in meinem Leben stattgefunden hat, das ist das Maß der Dinge, wie es für andere sein müsste. Ich habe durch die Frauen gelernt und durch diese Reisen wie in Tunesien, in Marokko, im Libanon, in Ägypten, im Oman, in den Emiraten, wo ich jetzt war, Katar, dass das nicht so ist. Also, dass es Feminismen gibt, dass es unterschiedlichen Move gibt, eine unterschiedliche Geschwindigkeit, wie man sich emanzipiert. Und alle Wege führen dahin. Und das muss jede Frau mit jedem Background sozusagen für sich selbst entwickeln. So. Und das habe ich, glaube ich, über die Erfahrung und über die Begegnung mit den Frauen gelernt. Und das hat aber, glaube ich, nicht nur was damit zu tun, ob das jetzt Muslimen waren oder nicht, sondern ich glaube, das ist generell, wenn man offen ist für Begegnung mit Menschen, dann lerne ich das auch mit nicht-muslimischen Frauen oder, ich weiß nicht, mit jüdischen Frauen oder so. Also das hat, glaube ich, jetzt nicht, das ist nicht speziell jetzt dem Muslimischsein geschuldet, so, ne?
Aktuell werden ja feministische Kämpfe auch noch geführt in Deutschland. Und da würde mich auch nochmal Ihr Blick interessieren, inwiefern sich Ihr Blick auf die Emanzipation der Frau in Deutschland auch nochmal vielleicht mit dem Wissen von den feministischen Kämpfen aus der arabischen Welt, wie sich das verändert hat. Also blicken Sie anders auf die feministischen Kämpfe hier in Deutschland jetzt?
Ich finde, das ist sehr spannend. Wenn man sich jetzt mal die Frauenbewegung, ich sage jetzt mal in der sogenannten westlichen Welt oder in Europa, USA oder so anguckt, und die jetzt zum Beispiel in Tunesien, Ägypten, Afghanistan oder so, dann ist es ja ganz spannend. Die erste Frauenbewegung in den 1960er Jahren in Tunesien, Ägypten, in Afghanistan, war ja mehr so eine akademische und urbane. Die Frauen kamen halt damals irgendwie aus der Oberschicht und waren ja so geprägt von diesem westlichen Frauenbild. Und dann gab es ja so auch in der Region, würde ich sagen, einen massiven Backlash Ende der 70er Jahre, auch getragen jetzt von Oppositionskräften gegen die Autokraten in der Region jetzt so. Ne? Und das hat auch die Frauenbewegung zurückgeworfen. Also wenn man sich jetzt mal den Iran anguckt, da standen dann nach dem Schah, dem Autokraten, kamen dann halt die islamischen Extremisten im Iran an die Macht, die ja auch ein sehr konservatives Frauenbild propagierten. Und die jungen Frauen heute dort, die jungen feministischen Frauen heute dort, die erleben so eine zweite Welle der Befreiung, würde ich sagen. Und ich glaube, das Spannende ist eigentlich, dass sie substanzieller ist. Also dass es nicht mehr so eine Oberschichtsgeschichte ist, sondern die umfasst halt mehr und mehr auch breitere Bevölkerungsschichten oder Gruppen. Und die ist auch für uns nicht mehr so sichtbar westlich, weil wir ja immer gerne aus unserem westlichen Erscheinungsbild der Frau auf den Grad der Freiheit schließen, so, ne? Und in jeder Frau, die jetzt irgendwie sozusagen sich bedeckt, das hat ganz schnell dieses Bild so von hilfsbedürftig unterdrückt, so, ne? Und das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde, was wir ändern müssen. Und ich finde halt, dass wir nicht mehr nur über diese Frauen reden generell. Und das ist auch was, was ich hier auch an diese Frauenbewegung auch bei uns, was ich da fordern würde, sondern dass wir halt auch viel mehr mit den Frauen reden, um halt auch zu schauen, was haben wir eigentlich auch an gemeinsamen Kämpfen, mal abseits von unseren Unterschieden. Ich habe zum Beispiel ganz viele muslimische Frauen getroffen, die sagen zum Beispiel zu mir, toll, was ihr so macht bei euch. Wir sehen so eure Freiheitsversprechen jetzt der westlichen Welt und welche Möglichkeiten Fragen haben. Aber die Frauen sehen auch oft, also die muslimischen Frauen jetzt, mit denen ich gesprochen habe aus der Region, die haben auch ganz viel so von Fehlentwicklung geredet. Die sehen den Materialismus in unserer Gesellschaft und auch den Egoismus. Und auch Frauen kritisieren die auch ganz klar den Sexismus und das Frauenbild unserer Gesellschaft. Die Reduktion, dass Frauen in unserer Gesellschaft immer noch auf ihre Körper reduziert werden. So, ne? Und auch dieser Blick, der Sexismus, das ist sowas, das kennen die Frauen nicht, weil das kennen die in dem Sinne so nicht, weil es da keine Advertising gibt in der Vogue Arabia, wo dann irgendwie eine Frau halbnackt irgendwie durch die Gegend springt und wie damit irgendein Werbeartikel verkauft oder so. Das kennen die nicht. Die machen auch Werbung, aber die machen die anders. Ohne diesen sexistischen Blick zum Beispiel. Und das ist was, finde ich, wo wir auch noch ganz viel von den Frauen mitlernen können, was das Thema Sexismus angeht. Finde ich ganz, ganz spannend. Da haben die Frauen oft einen viel schärferen Blick, dass sie auch einfach sagen, nee, ich will auch nicht von jedem Kerl blöd angeguckt werden. Was jetzt die großen feministischen Kämpfer angeht, ist ganz klar, das sagt ja auch die Jumana Haddad, die libanesische Frauenrechtsaktivistin aus Libanon, die sagt das ja ganz schön am Ende. Wenn ich mir bei euch in Europa diese herrschende Klasse angucke, dann sehe ich immer nur eine Frau. Das ist Frau Merkel. Und wo sind im sogenannten befreiten, emanzipierten Westen, wo sind denn da die politischen EntscheidungsträgerInnen? Wo sind die? Und da, glaube ich, haben wir zum Beispiel auch noch eine ganze Menge zu tun. Ich kann ein kleines Beispiel noch mal geben. In den Vereinigten Arabischen Emiraten im Parlament, die sind auf Platz 3, was die Geschlechtergleichheit angeht. Da sind nämlich 50% weibliche Mitglieder im Parlament und 50% männlich. Die liegen weltweit auf Platz 3, was die Teilhabe an dem parlamentarischen System angeht. Und bei uns in Deutschland, in unserem Bundestag, wir liegen auf Platz 49.
Ja, das ist
betrüblich, sehr betrüblich.
Wie kam es dazu, dass Sie in der Auseinandersetzung mit dem Thema Frauen und Islam, mit dem Koran gearbeitet haben?
Also ganz grundsätzlich, ich habe mir ja für den Film islamische Feministin ausgesucht oder einige. Oder es ging ja sehr viel auch um die Deutung des Korans. Und wir alle eigentlich, die jetzt nicht Musliminnen sind, den Koran nicht kennen, habe ich mir halt gedacht, ich würde ganz gerne irgendwie so ein bisschen mit Suren aus dem Koran arbeiten und habe die Frauen jeweils immer gebeten als Stilmittel, dass sie immer eine der Suren, die sie gut finden, die für sie eine bestimmte Bedeutung hat, dass sie daraus rezitieren. Und jede dieser Frauen hat sich dann eine Sure aus dem Koran ausgesucht, die ich im Film vorkommen lasse. Und der Hintergrund des Ganzen ist, also in dem Film kommen ja muslimische Frauen zu Wort, für die nicht der Koran oder die Islam frauenverachtend ist, sondern es geht ja um bestimmte Interpretationen und patriarchalische Strukturen. Und die Frauen, die in meinem Film vorkommen, die setzen sich ja für eine geschlechtergerechte Auslegung des Korans ein und versuchen also Religion und Feminismus zu verbinden. Und für mich war irgendwie interessant, ich wollte gern deutschen, nicht-muslimischen ZuschauerInnen einen Eindruck vermitteln, wie viele Deutungsmöglichkeiten auch der Koran zulässt. Und zum Beispiel bei Aisha, die hat sich ja bei einem Vers an ihre Mutter erinnert. Und dass dieser Vers, dieser Sure, das gibt ihr halt bis heute so ein Gefühl von Sicherheit. Den hat ihr ihre Mutter immer vorgelesen zum Einschlafen, wenn sie unsicher war und so weiter. Und meine Modedesignerin Amal, die hat zum Beispiel sich bei einem Teil einer Sure ausgesucht. Da geht es um die Wichtigkeit des lebenslangen Lernens. Und warum das für sie halt auch wichtig ist, dass man nie als Mensch nie aufhört zu lernen. So, und das war zum Beispiel auch so was, das fand ich irgendwie ganz interessant. Und ich wollte gern den Zuschauern zeigen, also uns Nicht-Musliminnen, dass der Islam auch so eine alltagsphilosophische Komponente hat. Und dass es nicht immer nur um diese Zitate, die halt sonst auftauchen, halt irgendwie, wenn man über den Koran redet, dass das halt sozusagen einfach nicht alles ist, sondern dass es kein komplexes Bild ist, sondern dass der Koran und auch der Islam als Religion auch noch eine ganz andere sozusagen Komponente haben, nämlich auch sowas Philosophisches. So, und deshalb habe ich mich entschieden mit dem Mittel dieser Suren und weil wir nicht deutschen Nicht-Muslimen das nicht kennen, den Koran so gut, dass man damit doch einfach mal ein bisschen arbeitet und den Horizont der Menschen erweitert. So, ne?